Wir spielen heute Moralapostel und erklären, warum es beim FCK gar nicht so schlecht läuft, auch wenn da ein 0:0 beim Tabellenletzten steht. Hallo und herzlich willkommen bei Lautre, dem Rheinpfalz-Podcast über den FCK. Ich bin Julian und mir gegenüber steht Michael, einer unserer beiden FCK-Reporter. Moin!
Grüß dich, Julian, und ein Moin. Das würde ja darauf hindeuten, dass wir in Hamburg sind, aber wir sind ja mit in der Pfalz.
Aber wir haben es jetzt geschafft, keine Hamburger zu vergrämen, denn ich habe mal gehört, Hamburger hassen es, wenn man Moin Moin sagt. Das sagt man nämlich nicht angeblich. Kleine Lektürstunde, Lektion hier am auf die Ohren vom Podcast. Wir sind zurück aus einer kleinen Urlaubspause. Ich habe mich im sonnigen Spanien, beziehungsweise, das ist ja ein Verbrechen, das zu sagen, im Baskenland habe ich mich gesonnt. Zuletzt war bei uns Mitte September Boris Tomjak im Gespräch. Wer das noch nicht gehört hat, reinhören. Da geht es unter anderem über die Meckerregel, dass keine Spieler mehr mit dem Schiri diskutieren dürfen, sofern sie nicht dieses Bändchen, das sie als Kapitän ausweist, am Arm tragen. Michael, was hältst du von der Meckerregel? Findest du gut?
Ich halte sie grundsätzlich für richtig und gut und es hilft auch ein bisschen irgendwie, dass das Spiel nicht mehr so hektisch und immer wieder unterbrochen ist. Habe mir jetzt aber eben gedacht, als du von Boris Tomjak erzählt hast, dass du jetzt halt leider mit mir Vorlieb nehmen musst und kein FCK-Profi.
Das ist überhaupt kein Problem. Du hast natürlich nochmal einen ganz anderen Blick auf die Dinge, weil du trägst nämlich nicht das rote Trikot am Leibe.
Und, wenn ich das hinzufügen darf, auch nicht im Herzen.
Oh, an dieser Stelle schaltet die Hälfte ab. Jetzt aber, Butter bei die Fische, die große Welt, schön und gut, aber der FCK, das, worum es wirklich geht, das richtige Thema. Ich bin aus dem Baskenland zurück, wie gesagt, in Bilbao, San Sebastian, habe ich mir Fußballtrikots gekauft. Jetzt stehe ich aber mit beiden Beinen wieder auf dem Boden der Realität in der Pfalz. Michael, sag mal, was ist denn da passiert alles, während ich davon geträumt habe, in den Atlantik zu gehen? Bring mich mal auf Stand.
Puh, also, die Ergebnisse kennst du. 2:2 gegen HSV im Heimspiel gegen eine Top-Mannschaft. 2:0 geführt, fast gewonnen, aber unentschieden gespielt. Danach das komplette Gegenteil, nämlich gegen den Tabellenletzten gespielt, der auch, wie ich vermute, sehr große Probleme haben wird, in der Liga zu bleiben. Dann nur 0:0 gespielt. Das wurde am Wochenende viel diskutiert. Ich habe da so ein bisschen andere Sicht auf die Dinge. Wurde dafür auch in Social Media, wie das heißt, im Internet, zum Teil ein bisschen angefeindet, weil ich mich so ein bisschen positiv über dieses Spiel geäußert habe, obwohl nur 0:0 beim Letzten, das geht halt nicht. Diese Meinung habe ich jetzt halt nicht ausschließlich. Ja, das waren die beiden letzten Ergebnisse. Ansonsten sehe ich aber mehr Licht als Schatten beim FCK im Moment, auch unabhängig davon, dass es beim Letzten nur zum 0:0 gelongt hat. Und das ist jetzt, sage ich mal, der Stand der Dinge.
Das war jetzt natürlich ein Fake-Mannheimer-Akzent, denn du kommst ja eigentlich aus der Stadt, in der es am wenigsten Akzent in Deutschland gibt, wenn ich das richtig weiß. Oder richtig,
Hannover? Aus der verbotenen Stadt, wie der Pfälzer sagt. Aber so ist es halt, genau. Und gebürtig bin ich aus Hannover. Aber ich bin schon so lange hier in der Gegend, in der Region. Ich bin schon als Kind nach Monheim gekommen. Nach Monheim kumme, um es genau zu sagen. Dass es nicht mehr heraushörbar ist. Wenn ich es nicht erzähle, dass ich eigentlich aus Hannover stamme, dann merkt man es nicht.
Jetzt wird hier morgen ja richtig Lehrstoff hier durchgepaukt. Erstmal mit Akzenten und mit Geografie. Aber ich würde sagen, dann steigen wir doch mal mit dem Skandal ein, nämlich dem 0:0 gegen Regensburg.
Genau, aber vielleicht vorher noch der andere Skandal, dass ich den gleich aufklären kann, weil du ja gesagt hast, ich komme aus Mannheim. Und ich habe auch lange über den SV Waldhof berichtet, beruflich. Und deshalb wird mir immer unterstellt, oder von vielen unterstellt, dass ich ein Waldhof-Fan wäre. Und jetzt über den FCK schreibt, das geht ja gar nicht. Ich bin kein Waldhof-Fan, bin es nie geworden, zum Glück. Und genauso bin ich FCK-Fan und versuche nur so gut es geht, neutral die Sachen irgendwie zu beobachten und dann zu beschreiben.
Jetzt mit dem Waldhof wollte ich gerade sagen, du hast einen umgekehrten Beut gemacht, aber bleiben wir mal bei den harten Fakten der FCK.
Ich werde deutlich schlechter bezahlt als er. Nur so viel dazu.
Ich glaube, das kann man als offenes Geheimnis bezeichnen.
Das ist ein.
Man könnte es vermuten wahrscheinlich. Ja, jedenfalls, FCK 0:0 gegen Regensburg. Du sagst, war ja gar nicht so schlimm. Ich muss gestehen, ich habe das Spiel sogar geguckt aus dem Urlaub, frisch zurück. Und ich habe auch gedacht, ja gut, muss halt vorne ein bisschen die Chancen machen, aber an sich eigentlich auch ganz okay. Im Internet liest man Untergangsstimmung, 0:0 beim Letzten. Was fällt Ihnen ein? Was erlauben FCK?
Genau so sieht's aus. Geht natürlich gar nicht, 0:0 beim Letzten. ja, ist natürlich total schlecht. Ist natürlich vom Ergebnis halt auch erstmal nicht das, was man sich wünscht oder was man sich vorstellt oder auch vielleicht das, was man erwartet. Wenn man Ansprüche hat, sich in Richtung obere Tabellenhälfte in der zweiten Liga zu entwickeln. Und wenn man das Spiel so sieht, natürlich war das viel zu wenig, weil die Dominanz, die optische Dominanz und auch die fußballerische Dominanz eklatant war in dem Spiel. Und das ist ja auch gerade der Punkt, den ich vertrete. Natürlich hat der FCK nicht alles super gemacht, weil sonst hätte er natürlich in Regensburg gewonnen. Aber er hat halt eigentlich vieles gut gemacht und vieles so gemacht, wie man es halt machen muss, mit dem kleinen Malus, dass halt das eine Tor irgendwie nicht fallen wollte, was dieses Spiel wahrscheinlich entschieden hätte und was natürlich auch diesen ganzen Spielverlauf dann verändert hätte.
Kann man natürlich auch sagen, gut vorne keinen gemacht, aber hinten auch keinen bekommen. Erst zum zweiten Mal diese Saison 0-0 gespielt, zum jetzigen Stand. Klar, du kassierst da immer wieder ein paar Dinger, wie gegen Hertha oder sowas, mal 4 Stück oder gegen Hamburg 2, Hannover 3. Aber insgesamt, die Abwehr steht ein bisschen stabiler als letztes Jahr, oder?
Also das würde ich jetzt nicht so pauschal sagen, weil, wie du gesagt hast, in anderen Spielen wurde in der Defensive viel mehr zugelassen. Lag aber natürlich auch an der Qualität der Gegner. Jetzt in Regensburg war es so, und das habe ich auch sehr positiv empfunden, wenn du so ein Spiel hast, wo du total überlegen bist, wo du 74% Ballbesitz hast und es dann immer irgendwie 0-0 steht und du willst unbedingt ein Tor schießen in der zweiten Halbzeit, dann ist es ganz gefährlich oder passiert schnell, dass du so ein bisschen ungeduldig wirst und so ein bisschen so die Räume verlässt und ein bisschen zu viel willst und dann dem Gegner genau das gibst, was der Gegner ja haben möchte. Der möchte ja, dass du wild anrennst und unzufrieden bist mit dem Ergebnis, damit er dich schön auskontern kann. Und das hat der FCK wirklich gut gemacht. Also im ganzen Spiel, es gab einen Lattenkopfball von ausgerechnet Ex-FCK-Spieler Christian Kühlwetter, der aber allerdings aus einer Standardsituation entsprungen ist. Also es war keine Kontersituation. Und dann gab es in der zweiten Halbzeit noch eine recht gefährliche Situation für Regensburg, wo Kota dann knapp übers Tor geschossen hat. Aber das war es auch schon. Das heißt, der FCK hat die Kontrolle die ganze Zeit eigentlich behalten. Und das ist, finde ich, in so einem Spiel immer eine ganz schwere Aufgabe, das über 90 Minuten durchzuziehen. Und deswegen war am Samstag die Null zurechtgestanden und das war auch wirklich ordentlich. Man muss dann aber natürlich schon sagen, dass der Gegner natürlich auch nicht so viel Qualität hatte.
Jetzt sind 7 Spiele gespielt, 21 Punkte hätten maximal vergeben werden können. Ich würde mal sagen, die zweite Länderspielpause steht bevor, ganz kurz. Du bist ja auch unser DFB-Reporter. Was sagst du als Fußballfan, abgesehen jetzt mal von deiner beruflichen Tätigkeit, Länderspielpause eigentlich ganz gut oder nervt's nur, weil es dich aus diesem kuscheligen Wohnzimmer, zu dem die Bundesliga ja in diesen düsteren Herbsttagen wird, dich einfach rauszerrt in die Kälte und sagt, hier ist Nationalmannschaft. Gut oder schlecht, was sagst du?
Ja, man gewöhnt sich ja so ein bisschen dran. Das ist ja schon seit vielen Jahren so, mit diesen Fenstern, die im September, Oktober und November sind. Also ich weiß ja, dass Länderspiele auch ausgespielt werden müssen und die haben ja auch ihre Berechtigung. Aber natürlich, mich nervt es auch ein bisschen. Es ist gerade in der Hinrunde gefühlt irgendwie, immer wenn es mal so ein bisschen Rhythmus reinkommt und du denkst, ah, nächste Woche, was ist da, ist schon wieder Pause. Und alles ist irgendwie unterbrochen, dann kommen wieder alle zurück. In der Bundesliga ist es viel stärker als beim FCK, weil da ja viel mehr Nationalspieler sind. Aber ja, also es ist nicht so ganz, wie ich es mir wünschen würde, so was den Flow angeht. Und jetzt, weil ich so viel rede, muss ich mal schnell einen Schluck Wasser trinken.
Und während du dich mal wieder etwas hydrierst, sag ich, die zweite Länderspielpause, die erste gab es ja mit einem Test gegen Stuttgart. In der zweiten gibt es auch einen Test gegen Freiburg. 7 Spiele sind gespielt, werden wir hier aufnehmen. Das 8. steht unmittelbar bevor. Aber ich würde sagen, die 7 Spiele, die würden doch schon mal ein bisschen ausreichen, um zu sagen, was läuft unter Markus Anfang gut und was nicht. Was würdest du sagen, läuft gut?
Also ich würde erstmal sagen, dass es tendenziell insgesamt ganz gut läuft, weil sozusagen die Bilanz im Endeffekt so ist, wie sie sein soll. Sie könnte besser sein, sie könnte aber auch schlechter sein. Es gab ein paar Gegner, die du eher dem unteren Tabellendrittel zuordnest. Da hat der FCK gut gepunktet. Es gab Gegner, die andere Ambitionen haben. Da hat der FCK nicht so gut gepunktet. Aber also die Spiele waren mehrheitlich in Ordnung. Also ich, der jetzt nicht mit einer Fanbrille drauf guckt und sie gesehen will, sondern der irgendwie ein Fußballspiel, ein ordentliches Spiel sehen will, einen schönen Spielansatz, einen nachvollziehbaren Spielansatz. Also ich muss sagen, mir gefällt das, mir das anzugucken, weil es spannend ist und weil es sehr spannend ist, zu beobachten, welche Entwicklung angestoßen werden soll und dann im Endeffekt natürlich auch, funktioniert diese Entwicklung, also gibt es diese Entwicklung. Also ich finde es insgesamt gut.
Jetzt vielleicht mal ganz kurz, Markus Anfang ist ja bekannt als Trainer, der einen gewissen Offensivdrang hat, das haben wir ja auch in den ganzen Vorschaufolgen, als er vorgestellt wurde, vor der Saison gesagt. Erkennt man das auch, dass man sagt, okay, wir haben hier einen Spielaufbau, der funktioniert und eine offene Offensivmaschinerie, die ordentlich anläuft?
Jein. Das hört sich immer doof an, aber wenn man es so ein bisschen versucht, analytisch zu betrachten, dann gibt es ja immer ein Entweder-Oder oder ein Sowohl-als-auch. Der Spielansatz ist da, ist auch erkennbar. In Regensburg war, fand ich, so deutlich erkennbar wie in keinem anderen Spiel. Also so wie gespielt werden soll im Ballbesitz. Also mit Ballkontrolle, mit Dominanz im Ballbesitz. Das ist alles sichtbar. Und was ich total spannend und für den Trainer wichtig finde, dass die Spieler total hinter dieser Idee stehen. Also in jedem Satz, in jedem Interview, in jedem Gespräch am Rande spürt man, dass die Spieler Lust haben, diesen Weg zu gehen. Das bedeutet nicht, dass er am Ende erfolgreich ist, aber das ist natürlich die wichtigste Voraussetzung, dass du Spieler hast, die das machen wollen, was du als Trainer so als Idee hast. Und es funktioniert halt natürlich noch nicht perfekt, was zwei Gründe hat. Zum einen ist es halt erstmal ein Prozess, den die Mannschaft gehen muss. Die hat in den vergangenen 2-3 Jahren eher einen anderen Ansatz vom Fußball gehabt, also viele Spieler, die schon da waren. Und dann ist natürlich auch so, wir reden hier von zweiter Liga und da hast du natürlich nicht das Top-Top-Top-Niveau, um es wie Xabi Alonso zu sagen.
Oder Top-Top.
Genau, sondern nur Top-Top-Niveau. Also du hast sehr gute Fußballer, aber natürlich nicht die besten Fußballer, die in der Lage sind, auf engsten Räumen immer gute Lösungen zu finden. Das heißt, die Umsetzung ist natürlich schwierig, wenn sich eine Mannschaft wie Regensburg verbarrikadiert am eigenen 16er und du hast Spieler wie Manchester City, wie Pep Guardiola, dann finden die auf engem Raum irgendwann Lösungen, um Torchancen zu kreieren und Tore zu schießen. Und beim FCK ist das einfach viel schwieriger. Ist ja logisch. Ist auch finde ich auch gar nicht schlimm. Ich gucke mir das beim FCK genauso gerne an. Aber man muss natürlich dann in Kauf nehmen, dass nicht alles perfekt funktioniert.
Jetzt kommen wir zu den tadelnden Worten. Was läuft denn nicht so gut? Die Abwehr ist ja schon gesprochen schon.
Ja, genau. Klar, die Schwächen in der Defensive waren letztes Jahr ja auch schon da und vorletztes Jahr eigentlich auch schon da, obwohl da oft ein defensiverer Ansatz war. Also, dass du eigentlich eher versucht hast, mehr Personal immer hinter den Ball zu kriegen, Absicherung zu haben und so weiter. Und auch da war es ja nicht immer gelungen, Stabilität in die Defensive zu bekommen. Ich glaube, das hat viel mit, sagt auch der Trainer, sagen auch teilweise auch die Spieler, mit defensiv taktischen Defiziten einzelner Akteure zu tun. Also wenn du einfach nicht diese totale Qualität hast im Verteidigen, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach höher, dass du Gegentore bekommst. Das ist nicht immer systematisch bedingt, dass du irgendwie zu offensiv bist oder so. Wenn du eine Flanke von außen kommt und du verteidigst den Mann nicht perfekt gut genug, dann kommt er halt so zum Kopfball, dass er den besser platzieren kann vielleicht als sonst und dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass er reingeht. Also das ist eher so ein Grund und man hat ja in den Spielen gegen die Top-Mannschaften gesehen, da war der FCK nicht in der Lage, sowohl mal zu Null zu spielen, als auch einfach wenige Torchancen oder verhältnismäßig wenige Torchancen zuzulassen. Und diesen Schritt muss die Mannschaft natürlich gehen, weil in der zweiten Liga gibt es inzwischen viele Mannschaften, die sehr viele gute Fußballer haben, also sehr gutes Niveau haben. Und wenn du vorankommen willst, wenn du dich entwickeln willst und stabiler werden willst in Ergebnissen und in Spielweise, dann musst du das irgendwie in den Griff kriegen. Und das ist, glaube ich, jetzt somit die schwierigste Aufgabe.
Während du noch einen Schluck aus der Pulle nimmst, schiebe ich hinterher, wir waren ja vorhin bei den Hamburgern, kommen wir nochmal zu den Nordlichtern. Gegen Hamburg, finde ich, haben sie das ja über weite Strecken ganz gut gemacht. Dieses letzte Gegentor war natürlich maximal ärgerlich, weil es in der letzten Sekunde war. Aber ich finde, eigentlich über das ganze Spiel betrachtet, haben sie da relativ wenig zugelassen für ihre Verhältnisse.
Nein, vielleicht mein Lieblingswort heute.
Alternativ ging er auch, es kommt drauf an.
Es kommt drauf an. Ich finde Jein irgendwie lustiger, schöner.
Grüße an fettes Brot an der Stelle.
Genau. Ja, es ist ja einfach so, unterm Strich stehen halt zwei Gegentore. Und dann gewinnst du halt gegen Top-Mannschaften selten, wenn du immer 2, 3, 4 Gegentore bekommst. Also ganz grundsätzlich gesagt, ich finde es immer schöner. Ich finde auch ein 3-4 gegen Hertha als neutraler Beobachter viel toller als ein 0-0 oder ein 1-1. Wenn beide Mannschaften irgendwie einen Ansatz haben, lieber Tore schießen, als verhindern zu wollen. Aber jetzt zurück zum HSV-Spiel. Ja, und das war ja auch wirklich mehrheitlich eine gute Leistung. Also das war ja wirklich in Ordnung. Und der HSV ist wirklich eine Top-Mannschaft. Und die haben wirklich Top-Spieler für die zweite Liga. Und da führst du 2-0, hast die Chance zum 3-1. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du das Spiel gewinnst, ist höher, als dass du es verlierst. Also das war schon alles in Ordnung. Aber unterm Strich steht halt dann trotzdem, dass du 2 Tore kriegst. Hast auch noch 2, 3, 4 richtig gute Chancen für den HSV zugelassen, die dann Julian Kral mehrheitlich gut gehalten hat. Das ist einfach ein einfach ein Problem, dass du auf dem, wenn du im Top-Niveau bist, unterwegs bist, dass du es dann öfter schaffst, 0 oder ein Gegentor zu kriegen, weil du dann mit der Qualität, die der FCK ja auch hat, ja, einfach öfter mal Fußballspiele gewinnst.
Das ist mal wieder beim Thema Ergebnissport. Auch so eine gerne genutzte Floskel.
Ja, ganz kurz dazu. Ich suche immer noch nach dem Sport, der nicht Ergebnissport ist. Also wo am Ende nicht das Ergebnis zählt. Weil es ist ja immer so eine, Fußball ist ein Ergebnissport. Ja, welcher Sport ist denn nicht Ergebnissport? Also wo ist denn das Ergebnis nicht wichtig? Selbst im Eiskunstlauf ist am Ende das Ergebnis wichtig, dass die Juroren vergeben. Also alles ist doch ergebnisorientiert am Ende. Aber es darf halt nicht, Ergebnis darf nicht die einzige Grundlage zur Bewertung sein, weil sonst wäre es ja einfach.
Ganz klar, Punkt Sieg für dich. Man hört ja immer wieder, wenn man FCK-Spieler so in Interviews hört, dass derzeit die Teamchemie extrem gut ist. Kannst du das als Beobachter bestätigen, dass das was ist, was ich jetzt schon abzeichne, dass da irgendwie eine Truppe zusammensteht? Man hört ja immer, die gehen zusammen, essen und so weiter und so fort. Würdest du sagen, dass da das Miteinander zumindest mal stimmt, was ja auch schon mal ein gutes Zeichen wäre?
Ich würde... Jein.
Wahnsinn hier.
Ich würde,
Jein-Feuerwerk.
Genau, ich würde auf jeden Fall sagen, dass es so den Anschein hat, dass die gut miteinander klarkommen. Andererseits ist es ja auch so, da stellt sich auch keiner in die Mixzone im Interview und sagt, ja, nach einem 2-2 oder nach einer Niederlage, ja gut, es liegt halt auch daran, dass ich kann die ja alle nicht leiden. Ne? Also das sagt ja keiner, selbst wenn es so ist. Man muss es immer ein bisschen differenziert betrachten, solche Aussagen. Aber doch, ich denke schon, dass die ganz gut miteinander klarkommen. Das sieht man auch. Wir können ja nicht alle Trainingseinheiten leider angucken, aber es gibt ja immer ein paar öffentliche. Und wenn man da versucht, mal ein bisschen genauer hinzugucken und dann über einen längeren Zeitraum, dann merkt man schon, dass, also ich finde, dass diese Saison bei den Trainingseinheiten, bei denen ich war, mehr und bessere Kommunikation innerhalb der Spieler war. Das hat mir letzte Saison teilweise echt gefehlt. Da wurde trainiert und da wurde sich auch bemüht. Da war Engagement da. Und da wurde bestimmt auch mal gelacht oder so, aber insgesamt hat da einfach jeder so sein Pensum abgespult. Da waren halt viele mit sich selber, glaube ich, beschäftigt. Lag natürlich auch an der Tabellensituation und an der Gesamtentwicklung wahrscheinlich. Aber ich finde, dieses Jahr ist da mehr Leben drin in der Mannschaft. Und das ist erstmal positiv.
Gut, dann würdest du sagen, es geht insgesamt in die richtige Richtung. Es sind Baustellen da. Kann man das als Fazit so sagen?
Dieses Mal ein klares Ja.
Oh, Novum. So, dann würde ich sagen, so wie sich langsam ein erstes Zwischenfazit lohnt beim FCK, lohnt sich auch mal so ein Blick auf die Tabelle. Denn nach 7 Spieltagen hat sich ja das schon ein bisschen, hat sich so eine leichte Spitzengruppe mal so zaghaft formiert vorne. Ein leichtes Tabellenende. Spoiler Alert, der FCK ist bei keinem von beiden dabei. Vorneweg es haben wir 3 Teams, die ungeschlagen sind. Fortuna Düsseldorf, 5 Siege, 2 Unentschieden. Magdeburg, vielleicht sogar bislang die Überraschung der Saison. 4 Siege, 3 Unentschieden, genauso wie der KSC auf Platz 3. Auf Platz 5 haben wir Paderborn, die auch noch ungeschlagen sind, aber mit 3 Siegen und 4 Unentschieden. Dann FCK auf 11, 2 Siege, 3 Unentschieden, 2 Niederlagen. Und dann hinten weg Darmstadt, Braunschweig, Regensburg. 1 Sieg, 2 Unentschieden und 4 Niederlagen jeweils. Würdest du auch sagen, dass das die Teams sind, die am Ende der Saison ungefähr in diesen Regionen da stehen?
Jein.
Oh!
Nein, also es ist schon so, dass sich so ungefähr dass die Tabelle, glaube ich, so ein bisschen einsortiert, wie auch die Qualitäten des Aussagen und die Mannschaftsstärken. Wir haben ja auch Mannschaften wie Hertha, die total viel Qualität haben, die sie aber irgendwie noch nicht so...
Stehen immerhin in der oberen genau, Hälfte, oberes Drittel, so
kann man aber sagen. Es noch nicht so richtig 100% auf den Platz kriegen. Deswegen ist schon so, dass, und das sieht man auch zum Beispiel bei Paderborn und bei Magdeburg, diese Mannschaften sind eher ein bisschen gewachsen, haben einen ganz guten Ansatz, wie ich finde. Und dann sind die jetzt auch irgendwie erfolgreich. Paderborn sowieso, für mich absolute Top-Mannschaft. Und die werden auch echt, wenn sie so weiter spielen und wenn ihnen der Trainer erhalten bleibt, ich rechne immer damit, dass da irgendwann Richtung Bundesliga weiter wandert, bis zum Ende oben dabei sein. Fortuna Düsseldorf ist ja das im Moment, was ja Bayer Leverkusen letztes Jahr war. Die gewinnen ja immer in der Nachspielzeit. Und es hilft ihnen natürlich. Also die holen Punkte in der Nachspielzeit. Das war jetzt im Derby gegen Köln so eigentlich unverdient, weil Köln wirklich besser war. Jetzt haben sie am letzten Wochenende, korrigiere mich, auch in der Nachspielzeit wieder gewonnen und ich glaube, davor ein Spiel auch schon. Also die haben im Moment die ziehen es einfach durch, was ich sehr beeindruckend finde, nach diesem wirklich sehr unglücklichen Relegationsverlauf in der letzten Saison, als sie eigentlich schon Bundesligist waren, aber dann gegen Bochum dann doch noch verloren haben. Die ziehen es irgendwie einfach im Moment weiter durch, finde ich sehr beeindruckend und sehr erwähnenswert. Diese Energie jetzt zu haben nach dieser großen Enttäuschung. Und ich glaube aber auch auf jeden Fall, dass Düsseldorf oben dabei bleiben wird.
Und im Tabellenkeller, da hat das ja vorhin gemeint, Regensburg, da kannst du dir derzeit nicht vorstellen, dass die es über den Strich schaffen. Bleibst du dabei?
100%. Also jetzt ist ja so, ich sehe Jan Regensburg nicht Woche für Woche, im Gegensatz zum FCK. Ich sehe jetzt nur das eine Spiel live am vergangenen Wochenende. Und wenn Jan Regensburg so spielt oder so versucht, Fußball zu spielen wie gegen wie gegen den FCK, dann können die nicht in der Liga bleiben, weil mit so einem Spielansatz gewinnst du mal einen Punkt gegen FCK mit Glück, aber auf Dauer gewinnst du viel zu wenig Spiele, um in der Liga zu bleiben.
Dann hängt da unten noch Darmstadt rum, die ja eigentlich als Absteiger aus der Bundesliga immer so eigentlich schon mal per se zu den Aufstiegskandidaten wieder gehören. Ist es eine Momentaufnahme oder bleiben die da unten drin hängen?
Ich glaube schon, dass sie sich irgendwie noch da unten rausarbeiten können und dafür sind ja auch noch wirklich genug Spiele da. Aber ist natürlich schwierig, wenn du so wie Darmstadt, die sind irgendwie nach oben gekommen in die Bundesliga, das ist dann ganz gefährlich. Wenn du mit einer Mannschaft aufsteigst, die jetzt das Grundniveau erstmal nicht hat für Bundesliga und du dann versuchst natürlich mit Euphorie da drin zu bleiben, das klappt dann nicht. Und dann gehst du runter, dann gehen vielleicht ein paar Spieler weg, die dann doch irgendwie in der Bundesliga bleiben können und dann, ja, dann musst du irgendwie eine neue Mannschaft aufbauen und dann ist auf einmal die Erwartungshaltung total groß als Absteiger, muss natürlich oben dabei sein, das ist die öffentliche Erwartung. Und dann ist es ganz schwer, das zu erfüllen und da ist jetzt genau Darmstadt drin. Die haben eigentlich eine Mannschaft, die ist ja ordentlich für die zweite Liga, aber es ist jetzt keine, finde ich, keine Top-Mannschaft für die zweite Liga. Und du musst aber irgendwie oben mitspielen. Und das ist dann eine Gemengelage, wo du dann schnell mal irgendwie unten reinrutschst, dass es dann gar nicht läuft, dass die Unzufriedenheit in der Mannschaft und im Umfeld groß wird und dann auf einmal rutscht du unten rein. Das ist jetzt bei Darmstadt, glaube ich, passiert. Haben ja auch schon Trainerwechsel gehabt mit Thorsten Lieberknecht, dem Pfälzer, der zurückgetreten ist.
Sehr aufsehenserregend.
Ja.
Ja, er war eine sehr emotionale Videobotschaft. Ich habe die gesehen, habe mir nur gedacht am Ende, oh, die ganze Zeit hat er sich so im Griff gehabt. Ich glaube, da ist er mittlerweile auch Mitglied bei den Lilien. Und am Schluss hast du dann gemerkt, dass bei ihm alle Dämme brechen. Das war dann so ein Moment.
Er ist einfach ein sehr emotionaler Typ und verschreibt sich immer komplett den Verein und der Aufgabe, die er ausübt. Und das ist total positiv und total schön. Und klar, und dann sorgt es dann, wenn er dann sozusagen das Gefühl hat, er kann nichts mehr geben, dann, dass er dann emotionale Videobotschaften gibt.
Der FCK, haben wir ja schon gesagt, ist Elfter, so ein bisschen Niemandsland der Tabelle, würdest du sagen. Stand jetzt, wie gesagt, vor dem 8. Spieltag, Blick eher hoch oder eher runter?
Schwierig. Ich würde grundsätzlich sagen, wenn der FCK am Ende der Saison sich ungefähr da aufhält, wo er sich jetzt aufhält, aus meiner Perspektive ist dann alles in Ordnung, weil der FCK weder wirtschaftlich, dann natürlich auch im Kader, wenn du dir den Kader anguckst, da gibt es einfach eine Handvoll Mannschaften, die sind einfach deutlich besser besetzt, was auch daran liegt, dass sie deutlich höhere Budgets zur Verfügung haben. Dann gibt es allerdings auch Mannschaften, die haben noch ein deutlich geringeres Budget und gegen die sollte sich der FCK dann absetzen, ne, sichtbar in Spielen, in Spielleistungen und auch in Punkten. Deshalb denke ich erstmal, dass da, wo der FCK jetzt ist, irgendwo im Mittelfeld, würde ich jetzt sagen, das ist in Ordnung. Und trotzdem hat natürlich die Mannschaft die Möglichkeit, auch besser zu performen, sich also auch weiter nach oben zu orientieren. Also die Möglichkeit sehe ich, weil der Spielansatz ist gut und die Mannschaft hat schon irgendwie, ja, macht mir den Eindruck, dass sie total leistungswillig ist. Und von daher kann es auch ein bisschen nach oben gehen, aber es gibt ja auch Leute, die sagen, oder die davon träumen, aufzusteigen, oder die sagen, wir müssen oben mitspielen. Ich finde, diese Verpflichtung gibt dieser Kader und das Finanzbudget, das der FCK aktuell hat, nicht her.
Es haben ja auch viele schon gesagt vor der Saison, dass der FCK im Mittelfeld landen sollte. Bislang hält er das ein.
Genau. Und das, wie gesagt, ich finde, das ist, wenn es am Ende auch noch sich irgendwie in diesen Regionen wenn der FCK sich immer noch in diesen Regionen auffällt, ist es total in Ordnung.
Dann würde ich sagen, kommen wir langsam mal zum Teufel der Woche. Hast du einen?
Teufel der Woche ist ein Fan, den ich nicht kenne, der mir einen in Regensburg am Samstagmorgen einen Aufkleber ans Auto nicht geklebt hat, sondern angeheftet hat an den Scheibenwischer. Oh. Ja, ganz witzig. Ich bin am Freitagabend schon nach Regensburg gefahren, damit ich die Strecke am Samstagmorgen nicht fahren muss. Hab da in so einem kleinen Hotel eingecheckt, gar nicht weit weg vom Stadion. Und auf dem Parkplatz standen, ist jetzt nicht ganz überraschend, ganz viele Autos mit Pfälzer Kennzeichen. Also waren Ludwigshafen, Germersheim, Pirmasens, Kaiserslautern und Speyer und alles Mögliche. Also waren viele FCK-Fans auch da in dem Hotel. Und irgendeiner, davon gehe ich jetzt mal aus, hat, als ich dann eingecheckt habe und mein Nummernschild gesehen hat, aber ich war, hatte ja keine Fan-Devotionalien bei mir, einfach nur eine Laptop-Tasche und eine kleine Reisetasche, hat vermutlich gedacht, das könnte natürlich irgendwie vielleicht der Reporter sein, der, von der Reupalz. Auf jeden Fall, am nächsten Morgen komme ich zum Auto, als ich zum Stadion fahren will und ja, da war halt ein Aufkleber mit Faszination Westkurve, glaube ich, stand drauf, an meinen Scheibenwischer geklemmt. Fand ich sehr nett. Also die haben es nicht irgendwie wild draufgeklebt. Das hätte ich dann ein bisschen übergriffig gefunden. Aber sowas total nett und freundlich. Und ich musste schmunzeln. Und deshalb ist dieser mir unbekannte Fan, falls er diesen Podcast hört, kann er sich ja mal zu erkennen geben, mein persönlicher Teufel der Woche.
Dann würde ich sagen, wenn dieser Fan zuhört, gerne an julian.laber@rheinpfalz.de und dann überlegen wir uns irgendwas. Feuchten Händedruck, vielleicht, wer weiß. Ja, okay, das ist doch eine schöne Geschichte.
Genau,
würde ich mich anschließen. Ich hätte jetzt Julian Kral genannt, weil der ein paar Bälle von der Linie gekratzt hat. Umgekehrt muss man auch sagen, hat er ein paar Mal ein bisschen daneben gegriffen, aber...
Aber jetzt halt nicht gegen Regensburg, sondern insgesamt im Laufe der Saison, meinst du jetzt?
Ja, aber ich finde, er hat in den letzten Wochen doch schon auch ein paar Dinger rausgeholt, wo man sagt, okay, der hat vielleicht den einen oder anderen Punkt, waren ja drei, sag ich jetzt mal so aus dem Kopf raus, dann doch festgehalten.
Absolut, kann ich nicht widersprechen. Da fällt mir auch gar kein Jein dazu ein.
Oh, das ist ja auch wieder eine Sensation. Dann aber würde ich sagen, gehen wir doch mit dem Fan, weil bislang sind die Fans etwas unterrepräsentiert in dieser Rubrik, die ja explizit auch da dazugehören. Was hast du mit dem Sticker gemacht? Existiert er noch?
Ich muss gestehen, nee, existiert nicht mehr. Ich bin ja... Ja, was soll ich denn damit machen? Ich kann ja nicht... Also das war ein Auto der Rheinpfalz, ein Dienstwagen, da kann ich ja keinen Aufkleber überhaupt keinen Aufkleber draufkleben, egal mit welchem Inhalt. Und ich persönlich hatte jetzt halt einfach dafür keine Verwendung. Ich habe aber ihn in Ehren gehalten. Ich glaube, ich habe ihn auch, müsste vielleicht sogar noch im Auto liegen, weil ich habe ihn ins Auto mit reingenommen, daran kann ich mich erinnern. Und ich kann mich nicht erinnern, ihn rausgenommen zu haben. Wahrscheinlich liegt da irgendwo noch Handschuhfach, Beifahrersitz, keine Ahnung. Und irgendein anderer, der jetzt das Auto in der Zwischenzeit benutzt hat, fragt sich, was ist denn mit diesem Aufkleber da?
Ja, wenn wir den finden, klebe ich den bei uns im Büro an die Wand. Grüße gehen raus ans Gebäudemanagement. Nun gut. Dann würde ich sagen, reicht's wieder für diese Woche. Genug Stuss gelabert. Oder vielleicht auch den ein oder anderen erhellenden Fun-Fact geliefert. Dann, Michael, vielen Dank fürs Vorbeikommen.
Danke, dir auch. Und ich habe auch noch einen Fun-Fact, weil wir heute zum ersten Mal, wenn wir das hier machen, das im Stehen aufgenommen haben. Sonst sitzen wir immer. Und ich merke langsam, ich habe so ein bisschen im unteren Rücken, merke ich jetzt, dass ich mich ein bisschen bewegen, dehnen muss, damit es mir nicht irgendwie den Rücken fährt.
Hintergrund der ganzen Kiste ist nicht, dass wir sportlich aktiv sein wollen. Könnte man meinen als Sportredakteur, nein, die Stühle quietschen, auf denen wir sitzen wollten. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Und dann würde ich sagen, Abpfiff.
Tschüss.